Heute bei «Apropos» ein Ex-Präsident vor Gericht. Es ist ein historischer Prozess, der letzte Woche in New York losgegangen ist. Mit dem Donald Trump steht zum ersten Mal ein ehemaliger US-Präsident vor Gericht. Dazu noch einer, der wieder Präsident werden möchte. Die Anklage sagt, er soll 2016 im Wahlkampf Schweigegeld gezahlt haben an eine Pornodarstellerin und diese Zahlungen dann verschleiert haben. Donald Trump sagt, wie immer, alles nur eine Kampagne, nur eine Hexenjagd gegen ihn. Wie ist der Prozess losgegangen? Was ist noch von ihm zu erwarten? Und welche Rolle könnte er in diesem Wahljahr in den USA spielen? Über das reden wir heute in einer neuen Folge vom Podcast «Apropos», vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit unserem USA-Korrespondenten Fabian Fellmann. Hallo Fabian.
Hallo Mirja.
Fabian, am Montag musste Donald Trump wieder in New York vor Gericht erscheinen. Bist du selber auch im Gerichtssaal gewesen?
Nein, also vor einer Woche, als der Prozess losgegangen ist mit der Auswahl von der Jury, bin ich gerade in Pennsylvania unterwegs gewesen. Über das reden wir dann übrigens noch im Podcast «Alles klar, Amerika».
Gerade schon ein bisschen Schleichwerbung an dieser Stelle.
Genau, gerade mit der Schleichwerbung anfangen. Und da für den Prozess in New York ist mein Kollege der Christian Zaschke zuständig gewesen. Der lebt auch selber in New York. Soviel ich weiss, ist er allerdings auch nicht im Saal gewesen. Es ist sehr eine lange Warteschlange für Journalisten dort. Es sind nur 6 im Saal gewesen bei der Jury Selection. Jetzt sind nicht mehr so viele Leute im Saal, jetzt hat sich mehr Platz gegeben. Und 116 sind, glaube ich, in einem Nebenraum, wo die Verhandlung auf einem Fernseher übertragen wird. Ich habe mit Kollegen geredet, die da sind, aber selber bin ich das mal noch nicht gewesen. Ich hoffe, dass ich dann schon noch mal Gelegenheit bekomme, auch bei dem Prozess zu hören.
Der Prozess, der ist ja ziemlich historisch, der Donald Trump vor Gericht. Wie muss man sich diese Szene vorstellen? Wie ist er vor Gericht erschienen?
Der Donald Trump kommt mit seiner Motorcade, mit seinem ganzen Tross, kommt dann vor dem Gerichtsgebäude an und dann geht er da drinnen rauf und dann hat es Absperrungen. Man muss sich das ziemlich nüchtern vorstellen. Das ist ein Bau aus den 1930er Jahren. Zu viel Beton, niedrige Decken. Und er läuft da drinnen und dann tut er geschwind den Journalisten etwas zulächeln. Die Mart meistens noch aussen am Saal. Oder er sagt manchmal auch ein paar Worte und dann sitzt er im Saal her. Zwischen seinen 2 Anwälten, die sind aber zum Teil noch gar nicht da gewesen, zum Teil sitzt er dann wirklich auch allein dort. Und er hat sich so einen grimmigen Gesichtsausdruck einstudiert, Scowl sagt man dem auf Englisch. Und man weiss, dass er da geübt hat, weil er genau weiss, dass dann eben noch Fotos gemacht werden, bevor dann die Kameras aus dem Saal rausgehen. Nachher gibt es nur noch Skizzen von den Gerichtszeichner. Und er will, dass er so ein Bild von sich projizieren als grimmigen, kräftigen, angeklagten, wehrhaften. Und zum Teil lacht er dann aber auch für ein paar Fotos, aber es ist ziemlich eine skurrile Szene. Also, Jurymitglieder, die befragt worden sind, die nicht ausgewählt worden sind, die haben dann dürfen darüber reden und die haben gesagt, er wirkt plötzlich sehr klein. Wir haben so eine überlebensgrosse, prominente Person, die man nur aus dem Fernsehen kennt und plötzlich sitzt er im Saal. Und der Donald Trump ist zwar eine grossgewachsene Person, aber wenn er dann halt wie als Angeklagter dort sitzt, verliert er viel von dem Nimbus. Und eine von den Jurorinnen hat gesagt, he's just a dude. Also einfach ein Typ, der halt dann dort sitzt, ein Angeklagter, wie die andere auch oder wie den anderen auch. Und das ist, glaube ich, eine Wirkung, die nicht zu unterschätzen ist.
Die ganze Aufmerksamkeit, die jetzt rund um den Prozess wieder auf dem Donald Trump liegt, auf dem ehemaligen Präsidenten der USA, das ist ja bemerkenswert. Der ganze Prozess ist bemerkenswert. Um was geht es genau? Was wird am Donald Trump vorgeworfen?
Ich will da nicht allzu technisch werden, aber letztlich geht es darum, dass man ihm 34 Buchhaltungsfälschungen vorwirft, 34 Einträge in die Buchhaltung von der Trump Organization, das ist seine Firma. Die 34 Einträge betreffen die Zahlungen, die er im Anwalt Michael Cohen gemacht hat. Der Michael Cohen war der, der den Pornodarstellerin Stormy Daniels ein Schweigegeld gezahlt hat im Wahlkampf 2016, damit sie nicht über eine Affäre mit dem Präsidenten erzählt. Und der Trump hat dann das, so sagt die Anklage, über Monate zurücküberwiesen in einzelnen Tranchen. insgesamt 420'000 Dollar. Und die Tranche hat man angeschrieben als Legal Fees, also als Anwaltsgebühren. Und da klar gesagt, das stimme nicht. Eigentlich sei es eben darum gegangen, ein Schwiegegeld zurückzuzahlen. Und das Schwiegegeld, das sei eine versteckte Wahlkampfausgabe gewesen. Und wegen dem heiger sowohl gegen Buchhaltungsvorschriften verstoßen als auch gegen das Wahlkampffinanzierungsgesetz. Mhm. Und die Anklage sagt, der Trump hat ganz genau gewusst, was er macht, weil es gibt Checks, die Trump selber unterschrieben hat. Zum Teil ist er im Weißen Haus gesessen als Präsident, wo er die Checks unterschrieben hat. Das hat eine gewisse politische und auch historische Brisanz, dass ein Politiker, ein Präsident, wissentlich in seinem Büro falsche Checks unterschreibt.
Die Schwiegegeldvorwürfe, die stehen ja so im Zentrum von dieser Anklage. Und du hast es gesagt, bei denen spielen ja auch noch weitere Personen eine wichtige Rolle. Das eine ist eben der Michael Cohen, den du schon erwähnt hast, und das andere ist der David Packer. Wer sind die beiden Männer und wie genau soll ihr System funktioniert haben?
Entscheidend ist da zuerst mal der David Packer. Der David Packer war Verleger vom National Enquirer und Chef von dieser Firma, die der National Enquirer betreibt. Das ist ein Boulevard-Magazin, das in der Regel über die Ankunft von Außerirdischen berichtet. Und also ganz ein schräges Magazin, wo einfach nichts kannst glauben, was drin steht. Und das andere ist der Michael Cohen, eben, der war Donald Trump sein Anwalt gewesen, und wir bezeichnen ihn da häufig auch als Fixer, als einer, der einfach so ein bisschen Sachen erledigt hat, die man hat müssen erledigt haben, aber niemand wollte anlängen. Ein kleiner schmieriger Typ auf eine Art. Und die drei haben miteinander 2015 schon abgemacht, dass der National Enquirer und David Packer würden Ausschau halten nach Geschichten, die könnte Donald Trump und seine Präsidentschaftskandidatur negativ betreffen. Und dann ist die Idee gewesen, dass man die Geschichten dann einkauft, das Exklusivrecht. Mhm. Und statt sie zu publizieren, was ja eigentlich ein Medium sollte und würde machen, hat dann der National Enquirer die Geschichten einfach bei sich behalten und begraben und nicht veröffentlicht. Und dem sagt die Anklage, das sei eine Verschwörung gewesen, um die Wahl beeinflussen, also Wahlbetrug letztlich. Und der Michael Cohen ist dann da ein bisschen der Strippenzieher gewesen, der zwischen dem Trump und dem David Packer vermittelt hat. Im Fall von der Stormy Daniels war dann auch er der, der das Schwiegegeld überwiesen hat, Stormy Daniels. Und die zwei anderen Fälle, also in einem Türsteher vom Trump Tower, wo von einem unehelichen Kind hat gewusst hat, das hat sich später als nicht wahr herausgestellt, aber dem Türsteher hat der National Enquirer 30'000 Dollar überwiesen. Und dann war noch ein anderes Playmate, gewesen, Karen McDougal, ein Fotomodel von Playboy. Und mit der hatte Trump offenbar auch Sex gehabt und Karen McDougal hat 150'000 Dollar bekommen.
Der bekannteste Fall ist eben der Fall, den du erwähnt hast, rund um Stormy Daniels, um die Pornodarstellerin, die Geld bekommen haben soll, damit sie eben im Wahljahr, damals hat ja Donald Trump gegen Hillary Clinton kandidiert, nicht mit dieser Affäre an die Öffentlichkeit geht. Du hast schon angesprochen, die ganz zentrale Frage ist ja jetzt, ist denn das schon Wahlbetrug?
Ja, genau, das ist eine gute Frage. Oder? Also, der Anwalt von Donald Trump hat am Montag vor Gericht gesagt, ja, das sei überhaupt kein Wahlbetrug, das sei einfach ganz normale Demokratie. Man probiere halt, eine Wahl zu beeinflussen. Aber um diese Frage werden sich Gericht wahrscheinlich tun. Letztlich ist es bei der Anklage ein kleiner Nebenpunkt. Die Anklage sagt, der Trump hat die Buchhaltungen gefälscht. Aber es könnte eben gleich ein entscheidender Punkt werden, weil theoretisch sind die Buchhaltungsfälschungen schon verjährt in New York. Die sind 2016 passiert, 2017. Und das hat eine Verjährungsfrist von 2 Jahren. Und die Staatsanwaltschaft kann die eigentlich nur anklagen, wenn sie verknüpft sind mit einem Verbrechen auf Bundesebene, das die Verjährungsfristen aushebelt. Und darum kann es dann durchaus sein, dass das unter den Juristen in dem Gericht noch zu reden wird geben. Donald Trump sagt, ja, das machen halt alle, so Geschichten kaufen. Das mag zum Teil sein. Was aber schon speziell ist, ist, dass der National Enquirer als Medienmagazin oder als Medium Geschichten kauft, um sie nicht zu veröffentlichen. Also der Tagesanzeiger kauft keine Geschichten. In der Schweiz ist so etwas nicht üblich. In den USA ist es auch nicht unbedingt üblich. Und wenn man sie kauft, dann kauft man sie sicher nicht, um sie totschweigen, sondern um sie zu veröffentlichen. Mhm. Und das wäre ja eigentlich auch die Aufgabe der Medien. Also ja, in meinen Augen ist das durchaus etwas, was man kritisch anschauen muss. Allerdings im US-Recht ist so ein Schweigegeldvertrag unter Privatpersonen. Ich weiss nicht genau, wie das in der Schweiz zu werten wäre. Vermutlich ähnlich. Und letztlich nicht etwas, das per se zu beanstanden ist.
Der Kronzeuge in diesem Prozess ist ja am Trump sein ehemaliger Anwalt, der Michael Cohen. Was ist von ihm zu erwarten?
Ja, der Michael Cohen ist sehr eine zwielichtige Figur. Er hat sich im Fall von der Stormy Daniels bereits schuldig bekannt und war auch im Gefängnis für das. Er hat in ihr das Schweigegeld gezahlt, indem er eine Hypothek aufgenommen hat auf sein eigenes Haus. Und dann hat er eine Scheinfirma gegründet und dann hat er das Geld aus seiner Hypothek in die Scheinfirma da und mit dieser Scheinfirma ihr Geld überwiesen und dann im Trump fiktive Rechnungen gestellt, um sich das Geld wieder zurückzahlen. Und unter anderem hat er dort das Geld müssen versteuern und hat dann darum vom Trump noch ein bisschen mehr zurückbekommen. Und das hat dann dazu geführt, dass er Steuerbetrug begangen hat. Und wegen dem war er schon in der Kiste gewesen. Er hat gelogen in einer Senatsanhörung, wegen dem ist er auch schon bestraft worden. Und das ist jetzt eigentlich so der grösste Punkt, wo man an ihm diskutiert, ist seine Glaubwürdigkeit. Man weiss, er hat vor dem Senat gelogen. Er war ein Zeuge im Prozess gegen Trump, seine Firma wegen Steuerbetrug. Er hat zuletzt gesagt, er habe auch dort wieder gelogen, unter Eid, vor einem Gericht. Und Donald Trump, seine Verteidigung, sagt jetzt schon, dem kann man eigentlich nichts glauben. Der hat wollen, während der Trump-Präsidentschaft ins Weiße Haus, in die Regierung, hat kein Amt bekommen und darum ist er jetzt verbittert und erzählt einfach irgendetwas über Donald Trump. Mhm. Und die Anklage wiederum sagt, kann schon sein, dass man ihm nicht alles ganz glauben kann und er hat Fehler gemacht, aber der Kern von dem, was er sagt, ist wahr und man kann es belegen. Es gibt einen Paper Trail, also es gibt Nachweise auf Papier, in Buchhaltungen für das, was passiert ist. Aber über ihn und seine Glaubwürdigkeit werden wir noch ganz viel hören in diesem Prozess.
Mhm. Glaubwürdigkeit ist ja allgemein in einem Prozess, der so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, wahnsinnig wichtig. Wie wird eigentlich für so einen Prozess das ganze Gerichtspersonal oder auch die Geschworenen, die ja am Schluss das Urteil fällen, ausgewählt?
Der Richter ist quasi nicht ausgewählt worden, beziehungsweise ist halt einfach das Gericht, das die Anklage, ihre Anklage eingereicht hat. Und das wird durch den Ort, wo die Verbrechen begangen worden sind, bestimmt. Das haben sie in dem Fall gesagt, ist New York, weil dort ist die Trump Organization daheim. Und der Richter, der Juan Merchan, der ist halt der Richter, der mit dem betraut ist. Und der hat sein Personal. Bei den Geschworenen hingegen gibt es einen sehr ausgefeilten, ausgeklügelten Prozess. Also, da sind letzte Woche mehrere hundert Leute im Gerichtssaal gesessen. Und aus denen hat man 12 Geschworene und 6 Ersatzmitglieder ausgewählt. Für das haben die einen Fragebogen bekommen. Es sind, glaube ich, 42 Fragen gewesen, die sie müssen beantworten mussten. Wo es darum gegangen ist, was sie für Nachrichtensendungen konsumieren, was sie auf Social Media machen. Letztlich zum herauszufinden, was für eine Meinung sie haben von Donald Trump und ob sie können unbefangen über ihn urteilen. Es sind dann auch mehrere Leute ausgesondert worden und nicht in die Jury hineingekommen. Leute, die sich über ihn auf Social Media zum Beispiel geäussert haben und gesagt haben, er sei ein Faschist. Die hat man rausgenommen, weil man gesagt hat, die können ihn nicht unbefangen anschauen. Ich habe den Eindruck, es ist letztlich schneller gegangen, als einige gemeint haben, also eine Woche knapp. Und Donald Trump behauptet natürlich, dass sie ein faires Verfahren nicht möglich. Aber es ist im amerikanischen Recht halt so, man wird durch eine Jury beurteilt, durch so ein geschworenes Gremium von Bürgern, von Leuten, von dem Ort, wo man herkommt oder was Verbrechen passiert ist. Und es dünkt mich, das ist da relativ gut gelungen, die Leute zu befragen. Eine Kollegin, die im Saal war, hat allerdings auch gefunden, es sei letztlich so schnell gegangen, dass vermutlich schon das eine oder das andere vergessen gegangen sei und nicht aufgefallen sei und dass Donald Trump dann könnte probieren, in einem Kurs, in einer Berufung, genau auf dem Punkt rumzuhacken und zu sagen, er habe da kein faires Urteil bekommen.
Der Donald Trump selber sagt ja, er sei unschuldig, er hat nichts Illegales gemacht. Er hat auch am Montagabend sich so geäussert.
So, you heard that yourself. This is a case that nobody wanted to bring, including Alvin Bragg. It was just at the last minute they decided to do it. It's a case that, if you're looking back, it goes back many, many years, 2015, maybe before that. And it's a case as to bookkeeping, which is a very minor thing in terms of the law.
Er sagt eben, es geht doch ein bisschen um Buchhaltung, um minor things, also um kleine Sachen, wie er wortwörtlich sagt. Das alles, das passt schon ziemlich gut zum Trump in der allgemeinen Strategie in diesem Wahljahr, oder? Wo ja für ihn auch ein Jahr ist von den vielen Gerichtsprozessen.
Ja, genau. Oder? Also der Trump hat zwei Strategien. Die eine Strategie ist die im Gerichtssaal inne. Und die ist prägt von dem, was er juristisch braucht. Dort sagt man, der Zeuge ist nicht glaubwürdig, dort sagt man, er ist unschuldig, er hat kein Gesetz verletzt. Und das andere ist also, der Trump außerhalb vom Gerichtssaal sagt. Es überschneidet sich zum Teil, oder? Wie das mit dieser Buchhaltung, das sind minor things, so ein bisschen Nebensachen. Sind es natürlich nicht, die Buchhaltung muss stimmen. Und dort sagt der Trump ja dann auch immer, es sei eine Hexenjagd, ein politischer Prozess. Solche Worte hört man dann im Gerichtssaal nie, weil Trump weiss ganz genau, dass er das nicht durchbringt vor einem Richter und auch vor einer Jury nicht. Das amerikanische Gerichtssystem hat ganz viele Fehler, aber insgesamt ist es ein Rechtssystem, das nicht politisch ist. Und das heisst, er muss sich dort innen im Gerichtssaal muss man sich aufs Juristische konzentrieren und aussen dran geht es dann eben um Wahlkampf. Mhm. Und da geht es für ihn darum, dass er eine gewisse Geringschätzung von diesen Gerichten projizieren kann, dass er sagen kann, das sei alles gesteuert von Joe Biden. Das ist letztlich nichts anderes als ein Aufrütteln und ein Aufpeitschen von seinen Anhängern. Viele von denen sind auch der Meinung, dass das Gerichtssystem nicht gerecht sei und Trump nicht gerecht werde. Viele Leute wissen aber also einfach auch zu wenig, wie das funktioniert. Das muss man auch sehen. Und er behauptet da das Blau vom Himmel oben ab und das wird ihm aber dann auch geglaubt.
Der Donald Trump versucht also, die Prozesse durchaus auch im Wahlkampf zu nutzen. Genauso ja auch die Gegenseite, auch der Joe Biden. Versucht die Prozesse natürlich politisch zu nutzen im Vorfeld von der Präsidentschaftswahl im November. Die Frage ist ja immer wieder, schadet das jetzt am Donald Trump oder nützt das ihm am Schluss?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und die entscheidende. Vielleicht zuerst noch, wie das der Biden die Prozesse nutzt. Der Biden hat die Prozesse jetzt angefangen zu erwähnen in seiner Kampagne. Das ist neu. Sehr lange hat er überhaupt nicht über das geredet. Und was wirklich einfach nicht stimmt, was der Trump behauptet, der Biden hat nichts damit zu tun, dass die Prozesse überhaupt stattfinden. Es gibt den Prozess jetzt in New York. Das ist der State of New York. Das ist wie wenn der Kanton Bern einen Prozess führen würde. Da hat der Bund überhaupt nichts dazu zu sagen. Und der Biden als Präsident von der nationalen Ebene kann dann sich nicht einmischen. Das Gleiche gilt dann aber auch für den Prozess, den Trump auf Bundesebene hat. Die werden vom Justizministerium betreut, beziehungsweise von einem Sonderermittler. Und Biden hat dort keinen Einfluss, kein Weisungsrecht, nichts. Und das, finde ich, muss man sehr gut auseinanderhalten. Der Biden hat jetzt aber angefangen, bei seinem Wahlkampfauftritt die Prozesse ein bisschen zu erwähnen. Allzu viel kann er noch nicht machen, weil sobald er zu viel darüber redet, bestärkt er Trump-Leute in der Meinung, dass er eben doch irgendetwas mit dem zu tun hat. Der Trump hat bis jetzt immer davon profitiert, von all diesen Anklagen, von all diesen Prozessen. Er nutzt das als Wahlkampfbühne. Er ist wieder präsent in allen Zeitungen, er wird erwähnt und das ist letztlich für ihn, für einen Politiker von seiner Art, ist das etwas Positives. Seine Wählerschaft wird er als mobilisiert und er ist jetzt auch als Kandidat praktisch gesetzt von der Republikanischen Partei, als Präsidentschaftskandidat. Eine andere Frage ist, was das für die Wahl im November heisst. Dann geht es ja nicht darum, dass die republikanische Basis ihn wählt, sondern dann geht es darum, dass er auch Stimmen überkommt von unabhängigen Wählern, dass er Stimmen überkommt von Leuten, die ihm nicht sowieso wohlgesonnen sind, dass er vielleicht sogar Demokraten kann überzeugen davon, ihn zu wählen. Und bei denen schadet das dem Trump ganz bestimmt. Auch dort haben einige das Gefühl, er hat nichts Illegales gemacht. Aber man erfährt jetzt halt durch den Prozess tatsächlich sehr viele Details davon, wie der Trump sich als Geschäftsmann verhalten hat. Da wird sein Image, dass er einfach ein geschickter Geldverdiener ist und eine Geldmaschine, wird Kratzer bekommen. Man wird sehen, dass er ein Mann ist wie jeden anderen auch. Dass er Schlünke macht, dass er Abkürzungen nimmt, dass er sich futiert eben um Buchhaltungen, dass er auch Geringschätzung hat gegenüber Frauen und die auch offen zeigt und lebt. Und wenn diese Fragen in den Vordergrund rücken und das werden im Verlauf des Wahlkampfs, kann ihm das letztlich nur schaden. Ich sehe keinen anderen Weg.
Der Prozess hat ja jetzt erst gerade angefangen und er wird noch mehrere Wochen dauern. Wird eigentlich Donald Trump selber noch vor Gericht aussagen?
Das ist bis jetzt eine offene Frage. Bis jetzt hat man Signal, dass er will, also indirekte Signale aus seinem Umfeld. Es ist allerdings nicht ganz klar, ob ihm das würde nützen. Wenn er in Zeugenstand kommt, ist völlig unvorhersehbar, was er dann würde sagen. Man hat dann zwar keine Videoaufnahmen, die gibt es eben im Gericht von New York nicht, auch keine Audioaufnahmen, aber es gäbe die Transkripte nachher von dem, was er dort sagt. Die Medien würden darüber berichten und wenn er sich dort nicht unter Kontrolle hat und zum Beispiel eben über Frauen würde auch von sich Abschätzung äußern, würde ihm das ganz sicher schaden. Zudem hat der Richter jetzt gerade entschieden, dass wenn er in Zeugenstand würde, dass ihn die Anklage auch dürfte zu all seinen anderen Prozessen befragen. Da ist unter anderem ein Zivilurteil, da ist Trump haftbar gemacht worden dafür, dass er eine Autorin, die Jean Carroll, sexuell belästigt hat 1996. Er hat für das über 90 Millionen müssen zahlen. Und da ist ein anderes Urteil, das jetzt gerade auch in einem Zivilprozess war, dass er den Wert von seinen Immobilien überhöht hat, künstlich, um günstige Kredite zu bekommen. Dort muss er Gewinn von über 400 Millionen Dollar abliefern, wenn das Urteil bei den oberen Instanzen bestätigt wird. Also das könnte sich sehr, sehr negativ für ihn auswirken, falls er das wirklich macht. Ich bin gespannt, ich sage es noch gerne. Es würde mich interessieren, wenn er sich verhalten würde, was er dort sagen würde.
Fabian, du sagst, du würdest es persönlich eigentlich noch gerne sehen, wie der Trump sich vor Gericht verhält. Wie erlebst du denn das allgemein in deinem persönlichen Umfeld? Jetzt hat man so einen Prozess mit dem Donald Trump vor Gericht. Wie ist die Teilnahme der Leute in den USA an dem ganzen Geschehen? Beschäftigt das Menschen?
Ich bin jetzt gerade in Pennsylvania unterwegs mit Trump-Fans. Die haben das überhaupt nicht live verfolgt oder so. Die Trump-Fans haben ziemlich abgeschaltet. Man muss auch sagen, dass rechte Medien, die die Leute konsumieren, nicht wirklich sehr detailliert über den Prozess berichtet und vor allem Fakten führen haben, die gegen die Anklage sprechen. Viele andere haben ein bisschen abgeschaltet und man mag nicht mehr alles hören, was erzählt wird. Es geht jetzt auch tagelang weiter, der Prozess dauert 3 bis 4 Wochen. Da geht es in alle juristischen Details rein, da werden Zeugen befragt zu diesem und jenem. Das haben wir schon bei früheren Trump-Prozessen gesehen. Das interessiert nicht mehr alle in jedem Detail. Aber es wird immer wieder so Highlights geben aus diesen Prozessen, die durchschlagen, Zeugenaussagen. Und dann beschäftigt es die Leute durchaus wieder. Und es nervt sich jetzt auch viel über Trump. Es nervt sich viele, dass man sich immer noch mit dem herumschlagen muss, statt dass man eigentlich die Auswahl überkommt von einem republikanischen, konservativen Kandidaten, den man auch könnte wählen. Aber so ist das amerikanische System.
Wie geht es dir persönlich damit? Magst du das noch hören, all die Schlagzeilen rund um Donald Trump?
Ja, ich finde es spannend. Offen gestanden, als ich in der Schweiz war, hatte ich viel mehr den Ablöscher manchmal gehabt, weil ich das Gefühl hatte, das sei ein weiter Weg gewesen. Jetzt, als ich mich enger damit beschäftige, kann ich halt auch ein bisschen besser abschätzen, was ist relevant und was nicht. Und da wird in den USA gerade Geschichte geschrieben im Moment. Es mag alles ein bisschen lausch tönen. Man hat irgendeinen zwielichtigen Anwalt. Man hat so ein Boulevardblatt, das über Aliens schreibt. Man hat eine Pornodarstellerin. Und in all den Minen einen Präsidentschaftskandidat, der dann auch Präsident wurde. Also man kann sich das gar nicht ausdenken. Das tönt wie ein B-Film. Aber so ist die Realität da. Und das ist jetzt sehr spannend, dass das jetzt aufdröselt wird. Und zu sehen, wie das Justizsystem auf das reagiert und dann auch, wie das politische System auf das reagiert. Letztlich steht doch einiges auf dem Spiel für die USA und auch für die Welt, wie der Prozess ausgeht und wie das im Donald Trump seine Wahlchancen beeinflusst.
Wer in diesem ganzen Wahljahr möchte die Übersicht behalten, dem empfehle ich nochmal den am Anfang erwähnten USA-Podcast «Alles klar, Amerika». Der erscheint heute am frühen Abend, jeweils am Mittwochabend. Und in der aktuellen Folge wird es um deine Reportage aus Pennsylvania gehen, oder?
Genau, ich bin im Lehigh Valley unterwegs. Das wird einer der entscheidenden Distrikte sein. Und ich habe dort unter anderem mit Stacey Boyko geredet, einer Cannabis-Aktivistin und Abtreibungsbefürworterin, die trotzdem den Trump wählt. Und mit dem Charles Elder, einem Afroamerikaner, der sagt, auch er werde den Trump wählen. Und ich werde mit dem Christoph Münger, dem Rösserleiter international, darüber reden, wie die Stimmung in Pennsylvania ist.
Das kann man also heute Abend hören bei uns auf der Webseite und in der App und natürlich überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wer noch möchte mehr in die Trump-Trials einsteigen, dem empfehle ich nochmal die Folge von letzter Woche mit Martin Kilian und Noah Fendt. Sie haben dort über all die anderen Prozesse noch geredet, die wir jetzt heute ausgespart haben und die in diesem Wahljahr noch werden zu bestimmen sein. Und natürlich wird uns das Thema weiter beschäftigen im Podcast «Apropos». Das war die heutige Folge. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit Fabian Fehlmann und die Folge ist produziert worden von Tobias Holzer. Und die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.